Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
Das Problem ist, dass ich von der Art des Sprechens nicht auf einen Herkunftsort schließen kann, sondern dass die Art des Sprechens Teil des sprachlichen Repertoires ist von einer Sprecherin oder von einem Sprecher und sich entlang des Lebenswegs entwickelt hat. Das heißt, wie jemand spricht, hängt nicht primär oder nicht allein davon ab, wo er oder sie geboren ist, sondern hängt ganz stark von der Biografie ab. Und schon gar nicht lässt sich feststellen, welchem Staat eine Sprecherin oder ein Sprecher zugeordnet werden kann, weil ich ja nicht annehmen kann, dass die Gleichung ein Staat, eine Sprache aufgeht.
Nigerianisches Englisch oder karibisches Rastafarian? Sprachgutachten als Entscheidungsgrundlage in Asylverfahren. Eine Sendung von Gabriele Anderl.
Im Jahr 2014 ist die Sprachanalyse bzw. der Sprachgutachten in nicht einmal 0,5% aller Anträge verwendet worden. Es wird wirklich nur in Ausnahmefällen verwendet, wo die Herkunft anders nicht zu eruieren ist oder wo starke Zweifel daran bestehen, ob die Angaben des Asylwerbers korrekt sind.
Wie Thomas Schrott, Leiter der Abteilung Staatendokumentation im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, erklärt, beauftragt seine Behörde unterschiedliche Anbieter mit Sprachanalysen, Language Analysis for the Determination of Origin, kurz LADO. Im sogenannten laiendialektologischen Bereich sind es private Unternehmen wie die schwedische Firma Sprakab sowie das bei der niederländischen Migrationsbehörde angesiedelte BLT. Im gutachterlichen Bereich kommen die bei staatlichen Institutionen angesiedelte Lingua in der Schweiz, BAMF oder BAMF in Deutschland sowie individuelle österreichische Gutachter zum Einsatz. Die Erhebung der Sprachprobe, die als Basis für die Analyse dient, kann auf unterschiedliche Weise erfolgen.
Also es gibt die Direktanalyse übers Telefon, wo die Probanden Asylwerber direkt mit dem Experten sprechen. Sollte nach unseren Regeln eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde gehen. Dann gibt es die Face-to-Face-Meetings, wo ein Referent des Bundesasylamts die Fragen an den Asylwerber stellt. Hierfür wurden von der Staatendokumentation Fragebögen entwickelt, die sich aber eben mit der Länderkunde auseinandersetzen. Und das derzeit meist genutzte Modell mit 58% ist, dass der Gutachter die Befundaufnahme, das Interview selbst führt und dabei schon auf die Schwerpunkte, die er für seine Analyse benötigt, eingehen kann.
Brigitta Busch, Professorin am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien, hat sich gemeinsam mit einer Gruppe von Linguistinnen und Linguisten vom Institut für Afrikawissenschaften und vom Institut für Anglistik und Amerikanistik sowie vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte in Wien in einem 2013 erschienenen Artikel für die Fachzeitschrift Juridicum kritisch mit der Materie auseinandergesetzt. Exemplarisch wurde in dem Beitrag mit dem Titel »Ein umstrittenes Beweismittel« ein Fall dargelegt, in dem von der österreichischen Asylbehörde das schwedische Institut Sprakab mit der Analyse einer Sprachprobe beauftragt worden war. Sprakab arbeitet mit sogenannten Laiendialektologen oder Natives, also nicht als Linguisten ausgebildeten Sprechern und Sprecherinnen verschiedener, meist außereuropäischer Sprachen. Im konkreten Fall war die Sprachprobe 16 Minuten lang. Die Gesprächspartnerin dürfte dem Asylwerber vor der Aufnahme entsprechende Anweisungen erteilt haben, denn sie hielt sich bei der Aufnahme fast vollständig im Hintergrund. Das Audiofile wurde dann, versehen mit einem Beiblatt, nach Schweden geschickt. Den Inhalt der Aufnahme fasst die Sozialwissenschaftlerin Martina Rinzner vom Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien folgendermaßen zusammen.
In diesem Fall hat der Asylsuchende über sehr unterschiedliche und auch nicht zusammenhängende Themen gesprochen, von seiner Kindheit bis zu was bei ihm zu Hause gegessen wird, was er in Wien den ganzen Tag so macht und so weiter.
Der Asylwerber hatte angegeben, in Haiti geboren zu sein und die Staatsbürgerschaft dieses Landes zu besitzen, aber auf der kleinen karibischen Insel Dominica aufgewachsen zu sein und dort gelebt zu haben. Da die Asylbehörde die Herkunftsangaben des Asylwerbers anzweifelte, sollte geklärt werden, ob dessen Englisch, gemäß eigenen Angaben die von ihm hauptsächlich verwendete Sprache, tatsächlich der erwähnten Region, einem Staat in der Karibik, zuzuordnen ist oder nicht. Es ging also um die Frage, ob es sich um ein nigerianisches Englisch oder ein karibisches Englisch handelt.
Was das Englische betrifft, gibt es ja eben nicht nur die muttersprachlichen Varietäten, an die man sofort denkt, wenn man an Englisch denkt. Englisch ist so komplex und vielschichtig und es haben sich in vielen verschiedenen Regionen regionale Varietäten des Englischen herausgebildet, vor allem in Gebieten, die unter dem Einfluss der USA oder Großbritannien standen oder stehen, Stichwort Kolonien. Und diese Varietäten des Englischen werden auch in der Forschungsdisziplin World Englishes erforscht, beschrieben, analysiert,
erklärt Nora Dorn vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien. Die Asylbehörde scheint von vornherein der Überzeugung gewesen zu sein, dass der Asylwerber in Wirklichkeit aus einem afrikanischen Land kommen würde. Denn Sprakab beauftragte ausschließlich zwei afrikanische Laiendialektologen mit der Auswertung der Sprachprobe. Einer von ihnen stammt aus Ostafrika, der andere aus dem Südosten von Nigeria. Der Experte aus Ostafrika gelangte zu dem Schluss, dass der Asylsuchende aus Westafrika komme. Nach Ansicht des anderen stammt er aus dem zentralen Teil Nigerias. Nach Ansicht von Anita Sandner-Wolfartsberger vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien ist bereits die Auswahl der beiden Laiendialektologen fragwürdig.
Es ist schon bezeichnend, dass man dann nicht zumindest einen der beiden sogenannten Experten dann einschaltet, der sich in der karibischen Region auskennt, um zu verifizieren, wie plausibel sind diese Angaben, sondern von vornherein sind Spezialisten, sogenannte für afrikanische englische Varietäten, eingeschaltet worden, die dann meines Erachtens wenig überraschend zu dem Schluss gekommen sind. Er müsse aus irgendeiner Region in Afrika stammen, weil sie waren ja keine Experten für die Region, aus der Asylsuchende selbst angegeben hat, dass er stammt.
Die Kritiker stoßen sich auch an der praktischen Durchführung der Sprachanalysen. Die Laienanalytiker würden in der Regel einige wenige sprachliche Merkmale untersuchen und daraus ihre Schlussfolgerungen hinsichtlich der Herkunft der jeweiligen Person ziehen. In der erwähnten bei Sprakab in Auftrag gegebenen Analyse hatte einer der beiden Experten beispielsweise weitreichende Schlüsse aus der Tatsache gezogen, dass der Sprecher im Satz »Sometimes we play football in the field« und nicht »on the field« gesagt hatte. Es sei unseriös, daraus Hinweise auf die Herkunft des Sprechers abzuleiten, urteilt Nora Dorn vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien.
Field hat ja verschiedene Bedeutungen. Das kann das Field als Football Field sein, also als Fußballfeld, kann aber auch quasi eine Agrarfläche sein. Und dann macht das schon einen Unterschied, ob man jetzt on oder in verwendet. Aber man kann natürlich aus diesem einzelnen Satz heraus nicht feststellen, in welchem Kontext dieser Satz geäußert wurde. Somit ist nicht klar, ob dieser Sprecher jetzt Field im Sinne von Fußballfeld oder im Sinne von Agrarfläche meint.
Als noch zweifelhafter bewertet Anita Sandner-Wolfartsberger die Tatsache, dass die Laienanalytiker bei der Interpretation der phonologischen Merkmale die Aussprache bestimmter Wörter als typisch nigerianisch eingestuft hatten.
Es sind hier drei komplett aus dem Zusammenhang gerissene Wörter angeführt. Also das sind Wörter wie but oder with. Und die Art und Weise, wie der Asylsuchende sie ausspricht, weise also eindeutig auf Nigeria bzw. sogar auf eine bestimmte Region in Nigeria hin. Und ein Beispiel kann ich hier anführen. Das wäre also, dass im Wort with das TH zum Schluss, also das eigentlich stimmhaft, der stimmhafte TH-Laut als plosiv realisiert wird, also als T statt t. Der TH-Laut ist einfach ein sehr schwieriger Laut für Sprecherinnen mit einer Muttersprache, wo dieser Laut nicht vorkommt. Wenn man sich jetzt die Literatur ansieht zu diesem Thema, die es ja gibt, dann stellt man fest, dass der TH-Laut ein sehr variables Feature ist und dass der in quasi allen Varietäten, die nicht den etablierten Englisch-Varietäten zuzuordnen sind, das sind also die New Englishes, die vor allem in postkolonialen Kontexten verwendet werden. Wenn man sich das anschaut, dann wird TH in all diesen Varietäten als ein anderer Laut realisiert.
Nur die Tatsache, dass der TH-Laut durch einen anderen Laut ersetzt wird, weise keineswegs auf eine bestimmte regionale Herkunft hin, hält Anita Sandner-Wohlfahrtsberger vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien fest.
Das heißt, man kann nicht sagen, das ist ein eindeutiger Hinweis auf eine Herkunft aus Nigeria. Und es kann insgesamt von dieser sehr dünnen Beweislage sozusagen, von diesen bloßen drei Wörtern aus dem Zusammenhang gerissen, kann kein einziges zweifelsfrei als Kennzeichen des nigerianischen Englisch gelten.
Für Martina Rientzner vom Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien ist auch irritierend, in welcher Weise im konkreten Fall der Befund der Laienanalytiker von der Asylbehörde in ihrem Bescheid verwendet worden ist.
Also in dem Fall zum Beispiel hat SPRAKAP festgestellt oder schreibt in dem Gutachten, dass der betreffende Asylsuchende mit sehr hoher Sicherheit einen sprachlichen Hintergrund in Nigeria habe. Was die Behörde daraus macht, ist eine nigerianische Staatsbürgerschaft.
Der von SPRAKAP erstellte Befund bildete eine wesentliche Grundlage für die Entscheidung der Asylbehörde, dem Asylwerber den Flüchtlingsstatus nicht zuzuerkennen. Es wurde ihm eine nigerianische Staatsbürgerschaft zugeschrieben, weshalb er in der Folge nach Nigeria abgeschoben werden sollte. Die nigerianische Botschaft verweigerte allerdings die Rücknahme des jungen Mannes, weil sie es aufgrund des von ihm gesprochenen Englisch für unwahrscheinlich hielt, dass er tatsächlich aus Nigeria stammt. Gemäß dem Befund der Botschaft sprach er Rastafari, also ein mit der Karibik, besonders Jamaika, assoziiertes Englisch. Brigitta Busch vom Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien kritisiert, über das konkrete Fallbeispiel hinausgehend, auch die den Sprachanalysen und Gutachten generell zugrunde liegenden Annahmen. Eine dieser Annahmen ist, dass man die Sprechweise einer Person unabhängig von den Umständen des Gesprächs betrachten könne.
Wie jemand spricht, ist abhängig vom Gegenüber, also vom Gesprächspartner, von der Gesprächspartnerin und auch abhängig von der Situation. Das ist ein ganz wichtiger Parameter, der in Betracht zu ziehen ist, wenn man sich einem Gespräch annähert. Und insbesondere auch der Tonbandaufnahme eines Gesprächs, von der man manchmal gar nicht so genau weiß, wie sie entstanden ist.
Noch eine weitere Grundannahme, von der bei Sprachanalysen ausgegangen wird, hält Brigitta Busch für unhaltbar. Nämlich die Ansicht, dass eine Person über eine eindeutige Herkunftssprache verfüge und diese Sprache während ihres gesamten Lebens unverändert beibehalte. Man könne also keineswegs davon ausgehen, dass die Art des Sprechens auf einen bestimmten Ort auf der Landkarte und somit eine bestimmte Herkunft verweist, unterstreicht auch Anita Sandner-Wolfartsberger vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien. Einsprachigkeit sei, global betrachtet, eher die Ausnahme als die Regel.
Das ist eine sehr europäische Vorstellung, so dieses ein Land, eine Sprache und wir wachsen mit einer Sprache auf und es gibt vielleicht noch Minderheitensprachen, aber in weiten Teilen der Welt ist es total selbstverständlich, dass eben die Sprecherinnen mehrsprachig sind. Das trifft natürlich aufs Englische dann noch viel mehr zu, dass eine Form oder eine Varietät des Englischen verwendet wird, aber nur in einem bestimmten Kontext und zum Beispiel zu Hause wird eine andere Sprache gesprochen oder mit Freunden eine andere Sprache und die Sprecher sind einfach mehrsprachig.
Diese Einschätzung teilt auch Brigitta Busch, Professorin am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien.
Diese Idee der Abgrenzbarkeit von Sprachen trifft eigentlich nicht zu. Das ist ein politisches Wunschdenken gewesen, das mit dem Nationalstaat verbunden ist, wo man zur Gleichung gekommen ist, eine Sprache, ein Staat, ein Volk und da um Eindeutigkeiten bestrebt war. Die Sicht ist eine sehr simplifizierende Sicht. Viele Personen wachsen mit mehr als einer Sprache auf. Ich würde sogar sagen, dass es die Norm ist und wenn es nicht mit mehr als einer Sprache im herkömmlichen Sinn ist, so zumindest mit verschiedenen Varietäten einer Sprache. Das heißt, im Grunde genommen muss man eher von Mehrsprachigkeit als Normalfall ausgehen.
Die Kritiker stoßen sich auch daran, dass die Sprachanalysen von einer sehr statischen und ahistorischen Auffassung der geografischen Verteilung von Sprachen und sprachlichen Varietäten in den einzelnen Ländern ausgehen und damit die Auswirkungen politischer und sozialer Veränderungen sowie der Globalisierung auf die sprachlichen Konstellationen und deren rapiden Wandel weitgehend ausblenden würden. Die Sozialwissenschaftlerin Martina Rienzner vom Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien.
Hinzu kommt noch, dass gerade Regionen, wo Asylsuchende herkommen, von sozialen, politischen Umbrüchen geprägt sind, wodurch sich Sprechweisen, Sprachen stark verändern. Also das heißt, wir haben es mit einer sehr komplexen soziolinguistischen Situation vor Ort zu tun, die man nicht einfach auf eine homogene Sprechweise reduzieren kann. Genau das wird aber in den Sprachanalysen meistens gemacht.
So war etwa die Situation in Somalia schon vor Jahrzehnten aufgrund der starken Migrationsbewegungen und der weit verbreiteten nomadischen Lebensweise der Bevölkerung sehr komplex und von einer natürlichen Mehrsprachigkeit gekennzeichnet, von einem Nebeneinander verschiedener Dialekte des Somali, Sprachmischungen und dem Einfluss überregionaler Verkehrssprachen. Seit Anfang der 1990er Jahre haben gewaltige politische Umbrüche, das Ende des Regimes von Siad Barre, der Ausbruch des Bürgerkriegs, der Konflikt mit dem Nachbarstaat Äthiopien, die völlige Auflösung staatlicher Strukturen und riesige Binnenfluchtbewegungen auch die sprachliche Situation von Grund auf verändert. Alle diese Faktoren würden in den Grundannahmen, von denen die Sprachanalysen ausgehen, kaum berücksichtigt, meint Brigitta Busch vom Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien.
Das heißt, es sind Annahmen, die wir heutzutage in der Sprachwissenschaft nicht mehr vertreten.
Von Flüchtlingen, vielfach schwer traumatisierten Menschen, werden bestimmte Sprachen, die mit den Verfolgern assoziiert werden, bisweilen bewusst nicht weiter verwendet. So entschieden sich nicht wenige Holocaust-Überlebende dafür, im Exil die deutsche Sprache zu meiden. Wie eine Sprache emotional besetzt ist, habe sehr großen Einfluss darauf, ob und in welcher Form man sich weiter ihrer bediene, betont Anita Sandner-Wolfartsberger vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien.
Asylsuchende haben ja keinen Lebensweg hinter sich, der in geordneten Bahnen verläuft, sondern meistens gibt es hier ja dramatische Erfahrungen, gibt es schwerwiegende Gründe, die Leute zur Flucht treiben, die sind dann schon längere Zeit unterwegs, kommen mit verschiedensten Sprecherinnen und Sprechern in Berührung. Das alles prägt ja die Sprechweise natürlich auch.
Thomas Schott vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl führt gegen die vorgebrachten Kritikpunkte ins Treffen, dass das Ergebnis einer Sprachanalyse nie allein ausschlaggebend für den Ausgang eines Asylverfahrens sei, sondern nur eines von mehreren Indizien oder Beweismitteln darstelle und dass im Zuge der Sprachanalysen meist zusätzlich länderkundliches Wissen abgefragt werde. Die vorgebrachte Kritik schwächte auch mit dem Hinweis auf einen Richtungsstreit innerhalb der Linguistik, Soziolinguistik versus forensische Linguistik, ab.
Es geht um eine Gruppe Soziolinguisten, die eigene Guidelines aufgestellt haben. Wir teilen deren Kritikpunkte nicht zur Gänze. Also die Laiendialektologie hat eine Daseinsberechtigung. Es gibt da wiederum eigene Studien dazu. Die Niederländer haben eine Studie veröffentlicht. Eine gewisse Anzahl an Asylwerbern wurde Generalamnestie gewährt und die wurden dann befragt, was ist jetzt ihre wirkliche Herkunft. Und das Ergebnis war, dass die Laiendialektologie zu beinahe 100% richtig lag, also bei all den Fällen, die dort untersucht waren.
Martina Rienzner vom Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien hält dem jedoch entgegen, dass es sich um keine unabhängige Studie handle, sondern um eine von einer Regierungsinstitution durchgeführte Untersuchung. Einen Richtungsstreit unter Linguisten, wie er von Thomas Schrott angesprochen wurde, will sie nicht erkennen. Vielmehr komme auch die forensische Linguistik als breites, interdisziplinäres Feld nicht ohne Soziolinguistik aus. Die von Schrott erwähnten Guidelines seien vom Internationalen Dachverband für forensische Linguistik angenommen und 2004 im International Journal of Speech, Language and Law veröffentlicht worden. In den Guidelines wurde zur äußersten Vorsicht beim Gebrauch von Sprachanalysen im Zusammenhang mit Fragen von Herkunft, Nationalität oder Staatsbürgerschaft gemahnt. Christoph Riedl, der Geschäftsführer des Flüchtlingsdienstes der Diakonie, bemängelt nicht nur die Qualität vieler Gutachten, er kritisiert auch die fehlende Überprüfbarkeit zahlreicher Befunde. Da die Experten häufig anonym bleiben, könnten sie im Verfahren auch nicht Rede und Antwort stehen.
Das heißt aber, dass Sachverständige, die als anonyme Experten auftreten und die jetzt auch für die Gegenseite, das heißt für den Asylsuchenden, nicht zur Verfügung stehen, nicht in einer Verhandlung als Zeugen befragt werden können, dass das hochproblematisch ist, weil das ist dann auch nicht zu widerlegen und verletzt natürlich Parteienrechte ganz massiv.
Laut dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl kommt Gutachten von namentlich bekannten Gutachtern eine höhere Beweiskraft zu. Die Behörde selbst räumt ein, dass die Anonymisierung von Analytikern problematisch ist und die Verwendbarkeit der Resultate im Verfahren reduziert. Begründet wird die Maßnahme damit, dass die meist aus einer Diaspora-Gemeinde stammenden Laiendialektologen geschützt werden müssten. Über die Gründe, warum auch die von einigen Instituten beschäftigten Gutachter mit akademischem Hintergrund auf Anonymisierung bestehen, kann auch die Behörde nur spekulieren. Vermutet wird, dass sich diese Personen ein Outing ihrer Tätigkeit für die Asylbehörden und damit Diskussionen mit Arbeitskollegen und etwaige Karrierenachteile ersparen wollten. Kritik wird nämlich nicht nur an den laiendialektologischen Analysen geübt, sondern auch an der Arbeit einiger akademisch ausgebildeter Gutachter. Hier geht es vor allem um den Vorwurf, dass solche Experten immer wieder auch Gutachten über Sprachen erstellen würden, die sie selbst gar nicht beherrschen. Ein Afrikanist könne beispielsweise nicht für den gesamten Kontinent mit seiner enormen Sprachenvielfalt zuständig sein. Thomas Schrott vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl versichert, man sei nach Möglichkeit darum bemüht, sprachkundige Gutachter zu beauftragen, räumt aber ein, dass forensische Linguisten diese Sprachkenntnisse nicht zwingend vorweisen müssten.
Die forensische Linguistik, da muss der Gutachter die Sprache nicht können. Vergleichbaren Arzt muss nicht jede Krankheit gehabt haben, um die Krankheit zu diagnostizieren.
Christoph Riedl, Geschäftsführer des Flüchtlingsdienstes der Diakonie, beobachtet in seiner langjährigen Tätigkeit im Bereich der Flüchtlingsberatung eine zunehmende Tendenz, Asylentscheidungen wesentlich von wissenschaftlichen Gutachten abhängig zu machen, deren Qualität häufig nicht den erforderlichen Mindestanforderungen entspreche.
Das große Thema im Asylverfahren ist ja immer die Glaubwürdigkeit. Die Mehrzahl der Asylanträge, die abgewiesen werden, wird aufgrund von mangelnder Glaubwürdigkeit abgewiesen. Und deswegen versucht man, gerade mit so pseudowissenschaftlichen Gutachten, diese mangelnde Glaubwürdigkeit zu untermauern.
Außer Zweifel steht, dass für private Einrichtungen wie die Firma Sprakab, die übrigens zu keinem Interview bereit war, die in großem Stil durchgeführten Sprachanalysen ein einträgliches Geschäft sind. Brigitta Busch, Professorin am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien, gelangt, ähnlich wie Christoph Riedl, zu dem abschließenden Urteil, dass bei Sprachanalysen und Sprachgutachten vielfach nur der Anschein eines wissenschaftlichen Verfahrens suggeriert werde, die Wissenschaftlichkeit aber häufig nicht gewährleistet sei. Das Delegieren an Expertinnen und Experten garantiere noch nicht automatisch ein objektives Verfahren.
Also ich möchte nicht in der Haut dieser Analytiker stecken, ganz ehrlich gesagt. Weil wenn ich mir sagen müsste, auf eine von mir rasch hingeworfenen Geschichte, wo ich mich auf eine ganz dünne Basis berufe, fälle ich ein Urteil, das weitreichende Konsequenzen haben kann. Ich weiß nicht, wie gut ich schlafen würde. Und ich glaube, es gibt da schon auch ethische Verantwortungen, die man hat.
Nigerianisches Englisch oder karibisches Rastafarian? Sprachgutachten als Entscheidungsgrundlage in Asylverfahren. Sie hörten eine Sendung von Gabriele Anderl. Gesprochen hat Bettina Barth-Werenalb. Redaktion Franz Thomandl. Morgen in den Dimensionen Schätze unter dem Urwaldboden. Neue geologische Erkenntnisse über das Amazonasgebiet.